Ich beginne mit einem Gebet der heiligen Edith Stein, Theresia Benedicta Agruze. Wer bist du, Licht, das mich erfüllt und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet? Du leitest mich gleich einer Mutterhand, und ließest du mich los, so wüsste keinen Schritt ich mehr zu gehen. Du bist der Raum, der rund mein Sein umschließt und in sich birgt. Aus dir entlassen, senk es in den Abgrund des Nichts, aus dem du es zum Sein erhobst. Du näher mir als ich mir selbst und innerlicher als mein Innerstes, und doch ungreifbar und unfassbar und jeden Namen sprengend, Heiliger Geist, ewige Liebe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, Lumen Fidei, Licht des Glaubens, so heißt die letzte Enzyklika von Papst Benedikt und die erste von Papst Franziskus. Ein Werk, das sie zusammen geschrieben haben, aber dessen Federführung eindeutig hauptsächlich Papst Benedikt hatte. Das Licht des Glaubens bedeutet also, Glaube macht etwas hell, erleuchtet die Finsternis. Ich beginne mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Markus-Evangelium. Da heißt es, sie kamen nach Bethsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte, ich sehe Menschen, denn ich sehe etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht. Da legte er ihm nochmals die Hände auf die Augen. Nun sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles genau sehen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht in das Dorf hinein. Wenige Zeilen, voll Inhalt. Die Blindheit ist natürlich ein Symbol für den Menschen, der Gott nicht kennt, der im Unglauben lebt, der ferne ist vom eigentlichen Licht, das diese Welt erleuchtet. Deswegen ist auch die Blindenheilung immer symptomatisch für das Wirken Jesu, der gekommen ist als Licht in die Finsternis und diese Finsternis erhellen wollte. Wenn natürlich der Mensch den großen Fehler begeht, die Blindheit, in der er sich vorfindet, zum Normalzustand zu erklären, dann wird es gefährlich. Dann schafft er sich künstliche Lichter und von diesen künstlichen Lichtern ist diese Welt übervoll, bis hin zu den großen Sternen, die nichts mit den Sternen von Bethlehem zu tun haben, sondern die großen Stars der Menschen sind, ob das Sportler sind oder Filmschauspieler, das sind die Sterne am Himmel und vieles andere, was die Menschen heute für wichtig halten oder Erleuchtungen haben, die sie ihrem eigenen Verstand zuschreiben und sie doch in die Irre führen. Also wie gesagt, das alles beschreibt einen Zustand der Blindheit des Menschen, die dadurch gefährlich wird, dass der Mensch die Blindheit zur Normalität erklärt und sich nicht aufklären lassen möchte. Ich erinnere mich an ein Wort von Papst Benedikt, der einmal gesagt hat, die Kirche hat von Anfang an, schon in den ersten Jahrhunderten, die Aufgabe der Aufklärung übernommen. Denken Sie an die berühmte Rede des Paulus auf dem Areopag. Die war eine aufklärerische Rede. Er hat den Griechen, den gelehrten Philosophen und den Heiden ihren Götterhimmel entzaubert und hat gesagt, ihr glaubt dort oben auf dem Olymp, da leben die Götter, ihr habt ihnen viele, viele Heiligtümer gebaut und doch verkünde ich euch den unbekannten Gott, dem ihr einen Altar geweiht habt, ohne zu wissen, wer er ist. Das war Aufklärung pur. Und in der heutigen Zeit muss die Kirche wiederum aufklären. Sie muss den Menschen die Augen öffnen für die Blindheit, dass sie im Grunde nur noch glauben, das, was sie fühlen können, was erträglich ist, was Profit macht, was materiell ist, aber sie spüren nicht mehr, dass es etwas Größeres, Höheres ist, für das wir Menschen berufen sind. Deswegen nimmt Jesus den Blinden an die Hand und führt ihn hinaus aus dem Dorf. Das ist übrigens auch ein Synonym. Dorf steht für die Gesellschaft, die sich von Gott abgewandt hat. Deswegen geh nicht mehr hinein in das Dorf. Dort wirst du wieder blind sozusagen. Dort wirst du wieder infiziert von denen, die sich von Gott abgewandt haben. Und dann kommen merkwürdige Dinge. Jesus berührt und bestreicht die Augen des Blinden mit Speichel. Im Johannesevangelium im 9. Kapitel wird das noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Da heißt es, Jesus spuckt auf die Erde, macht einen Teig aus dem Staub der Erde und dem Speichel und streicht ihn wie eine Salbe auf die Augen des Blinden. Das ist eine sakramentale Handlung. Die wäre eigentlich völlig unnötig. Denn Jesus hatte die Macht, mit einem Wort den Blinden zu heilen. Er hätte nur sagen brauchen, sei sehend. Aber er bedient sich eines sakramentalen Zeichens. Und damit wird dieser Verbindung zwischen ihm, was von ihm kommt, also der Speichel, und der Erde, zu einer Einheit verbunden, ein Heilmittel, eine Salbe. Im Grunde ist es ein Bild für ihn selber, der sozusagen vom Himmel von oben zur Erde kommt, sich mit der Erde verbunden hat und dann zum Heilmittel geworden ist. Nebenbei, es gibt eine sprachliche Besonderheit in der griechischen Sprache, dass das Wort Pharmakon Heilmittel heißt. Und das Wort Pharmakos heißt Sündenbock. Da können Sie also schon sich zusammenreimen, wodurch er, der aus Erde und göttlicher Substanz gebildet, der Christus für uns geworden ist, wodurch er zum Heilmittel, zur Salbe für die Menschheit geworden ist, für die blinde Menschheit. Er bestreicht also die Augen des Blinden mit Speichel, eine sakramentale Handlung, die in der Kirche sich weiterführt, in anderen sakramentalen Handlungen, die wir ja alle kennen, die immer an irgendwelche materiellen Dinge gebunden sind und dennoch das Göttliche vermitteln, die Heilung Gottes und das Heiligwerden, das uns Gott ähnlich macht. Und dann kommt etwas Merkwürdiges in dieser Geschichte. Dieser Mensch kann nicht sofort alles sehen, sondern in Etappen sieht er mehr und mehr und immer deutlicher. Das heißt, zunächst einmal sieht er Menschen wie Bäume. Nun muss man Folgendes wissen. Wenn jemand von Geburt an blind war, dann weiß er gar nicht richtig, wie ein Baum aussieht. Der kann einen Stamm eines Baumes einmal umfassen oder zu umfassen versuchen, dann hat er aber nur eine partielle Wahrnehmung von einem Baum, der eine riesige Krone hat, die er gar nicht sehen kann. Und deswegen mag er zunächst einmal Menschen und Bäume verwechselt haben, weil er ja nie eine optische Wahrnehmung hatte von den Dingen außer seiner selbst. Und dann heißt es aber, dann hat Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen gelegt, dann sah der Mann deutlich. Er war geheilt konnte alles genau sehen. Ich habe mir das im griechischen Urtext einmal angeschaut und da ist es hochinteressant zu lesen, wie da verschiedene Ausdrücke für dieses genau sehen und deutlich sehen gebraucht werden. Da heißt es einmal diablepein, das heißt Durchblick haben. Also durch die äußere Schale in das eigentliche Wesen eines Dinges hineinschauen. Und dann heißt es ein anderes Mal emblepein, das heißt hineinschauen können, Einblick haben, Einsicht haben. Das drückt natürlich viel mehr aus und sagt, also wer wirklich sehend ist, der schaut durch die Oberfläche der Dinge auf den Urgrund alles Seins, der begegnet Gott. Der Sehende ist der Glaubende. Deswegen sprechen wir auch vom Licht der Augen, obwohl das Auge überhaupt kein Licht verbreitet, sondern ein komplementäres Organ ist. Das heißt, das Auge und das Licht ergänzen sich. Das Licht muss von außen kommen, kann auch nur von außen kommen. Aber das Auge ist das Organ, das dieses Licht auffangen kann und dann die Dinge einordnen und wunderbar sehen kann. Sodass also das Auge nichts nützen würde, wenn nur Finsternis wäre. Dann tappen sie selber im Finstern. Das Auge ist also ein komplementäres Organ zu dem Licht, das das Auge trifft und durch das das Auge sehen kann. Und dieses Licht, das drückt auch der Papst in seiner Enzyklika aus, dieses Licht kann nur von außen kommen. Das heißt, auch der Glaube hat seinen Ursprung nicht im Herzen des Menschen oder in seinem Verstand, sondern in Gott, der auf den Menschen zukommt und ihn erleuchtet. Deswegen wird zum Beispiel auch der Heilige Geist immer in diesem Bild von Licht und von Feuer gesehen, der das Herz des Menschen erleuchtet. Und so haben wir Anteil an dem Licht Gottes bekommen, das in die Finsternis dieser Welt gekommen ist, durch eine sakramentale Handlung in der Taufe. Wenn das Wasser über einen Täufling gegossen wird, oder noch besser, wenn der Täufling eingetaucht wird in das Wasser, wie das früher ja bei der Erwachsenentaufe im Ursprung war und in der Ostkirche auch noch bei Kindern so vollzogen wird, dann ist natürlich auch dieser Ritus viel deutlicher und sprechender, was da eigentlich geschieht. Es wird ja noch ausgedeutet in dem Zeichen der Kerze, die bei der Taufe entzündet wird, um zu zeigen, weil diese Taufkerze an der Osterkerze entzündet wird, dass hier Licht vom Licht Gottes in den Menschen hineinfällt und er selbst zum Licht werden kann. Und so heißt es im Epheserbrief, wir haben das gestern schon einmal gehört, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichtes. Das Licht bringt hervor lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Diese Lichtsymbolik durchzieht das Alte und Neue Testament vom ersten Satz des Alten Testamentes bis zum letzten. Da heißt es ja schon am Anfang, und Gott sprach, es werde Licht. Also Licht, das ist die göttliche Sphäre. Ja, man kann sagen, Licht, das ist Gott selber, der nicht nur wohnt im unschaubaren Licht, sondern selber Licht ist, was natürlich mehr ist als das, was wir physikalisch unter Licht verstehen, das ist klar. Aber die Finsternis ist ein Symbol für die Abwesenheit Gottes. Diese Abwesenheit Gottes ist nicht dadurch bedingt, dass Gott nicht in allen Räumen gegenwärtig wäre, sondern dass es ein Geheimnis gibt, das mit dem freien Willen des Geschöpfes, des Engels und des Menschen zu tun hat. Dass man sich nämlich mittels des freien Willens abschotten kann von Gott. Dass man die Rollläden runterlässt. Und es gibt ja Menschen, die die Rollläden runtergezogen haben und sich dann beklagen über die Finsternis. Da kann man nur sagen, selber schuld. Aber so ist es. Gott ist ja überall gegenwärtig. So wird es ja auch in vielen Psalmen beschrieben, auch im Psalm 139, dass er sozusagen in der Finsternis auch gegenwärtig ist. Aber wenn der Mensch Gott nicht einlassen will in sein Leben, wenn er sich abschottet von Gott, kann Gott dort nichts wirken. Nicht, weil Gott ohnmächtig wäre, sondern weil er sich an den freien Willen des Menschen bindet. Diese Würde gibt er dem Menschen, die positiv betrachtet natürlich etwas Wunderbares ist, wenn der Mensch die Rollläden hochlässt und Gott einlässt in sein Leben. Also wie gesagt, einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Das ist also so schön im Epheserbrief gesagt, dass Christus unser Licht geworden ist. Und so heißt es ja schon, ich sagte es im ersten Buch der Heiligen Schrift, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Darüber haben sich die Kirchenväter schon viele Gedanken gemacht. Was heißt das? Natürlich dürfen wir das jetzt nicht verwechseln mit den kosmischen Lichtern, den Sternen und der Sonne und den widerstrahlenden Lichtern des Mondes, sondern es geht um etwas anderes. Denn in der Schöpfungsgeschichte werden Sonne, Mond und Sterne erst viel später geschaffen. Aber vorher ist bereits das Licht da und die Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Die Kirchenväter haben das so gedeutet, dass sie sagten, das Licht, das Gott in die Welt getragen hat, ist sozusagen das Überströmen seiner selbst in Schöpfungswerken, an deren erster Stelle die Engel stehen. Und in der Welt der Engel muss irgendetwas passiert sein, was zu dieser Scheidung geführt hat zwischen Licht und Finsternis. Dass da also Geschöpfe des Lichtes waren, wir sprechen ja von Luzifer, das heißt der Lichtträger, die dann zu Engeln und Geschöpfen der Finsternis geworden sind. Eben genau deshalb, weil sie meinten, sich selber zur Quelle des Lichtes erklären zu können. Und machen Sie das einmal, wenn zum Beispiel eine Glühbirne sagen wollte, ich bin die Quelle des Lichtes, dann brauchen Sie nur den Schalter umzudrehen, und dann hat die Glühbirne gar nichts mehr zu sagen. Dann ist sie finster. Und genauso ist es mit dem Geschöpf, das meint, es sei selber Gott. Und das ist ja eigentlich die Anmaßung, die auch der Mensch übernommen hat im sogenannten Sündenfall, in der Ursünde, wo der Mensch sich als Gott erklären wollte, dann hat er sich abgeschnitten von der Quelle des Lichtes und wurde ein Geschöpf der Finsternis. Ist im Grunde einfach zu erklären. Im Buch Jeremia wird das in einem anderen Bild erklärt. Ihr habt euch losgelöst von der Quelle des lebendigen Wassers und habt euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten können. Das ist ein ähnliches Bild, das aber genau dasselbe meint. Dort, wo der Mensch sich anstelle Gottes setzt, wird er ein Mensch der Finsternis. Und so beginnt auch das Neue Testament. Da heißt es im Prolog, wir haben es in den weihnachtlichen Tagen so oft gehört, im Anfang war das Wort bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht. Wir haben gestern gehört, Johannes 5, er war eine Lampe, sagt Jesus. Er war eine Lampe, die leuchtet. Er selbst war nicht das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Und wir haben es gehört im Epheserbrief, Christus wird dein Licht sein. Und im letzten Buch der Heiligen Schrift, in der Offenbarung, heißt es in einem der letzten Kapitel, es wird keine Nacht mehr geben. Sie brauchen weder das Licht einer Lampe, noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Also Lichtsymbolik von vorne bis hinten, durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Da gibt es keine Lampen mehr. Das heißt also auch dieses schwache Licht, das wir abstrahlen, das wir empfangen haben von Gott, wird in einer solchen Helligkeit sein, dass wir ganz Gott durchstrahlt sind, dass wir sozusagen im Lichte wohnen werden und ganz durchleuchtet sind. Ich versuche immer wieder auch anhand dieser Symbolik zu erklären, was man unter Heiligkeit versteht. Mit den Protestanten hat man manchmal Schwierigkeiten, ihnen die Heiligkeit des Menschen zu erklären. Am allerschlimmsten ist es mit Maria, der Gottesmutter. Da wird ja oft der Vorwurf gemacht, Maria sei die Vielfaltigkeit, sei also direkt in Gottes Höhen erhoben und ihr werden göttliche Eigenschaften angedichtet von der katholischen Kirche und sie werde sogar angebetet wie Gott, so sagen manche. In Wirklichkeit muss man genau hinschauen. Denn wenn man, nehmen wir die Gottesmutter als Beispiel, sie betrachtet neben Christus, muss man sagen, sie strahlt in derselben Herrlichkeit. Sie ist in demselben Licht, sodass man rein optisch, so möchte ich sagen, beide miteinander gleichsetzen oder beide miteinander verwechseln könnte. Die Wirklichkeit ist aber die, Christus ist die Quelle des Lichtes. Maria ist die Empfängerin des Lichtes. Was bei ihm zum Wesen gehört, Gott zu sein, ist bei ihr Gnade. Und das ist der gewaltige, fundamentale Unterschied. Deswegen hat man ja auch Maria immer mit dem Mysterium Lunae, mit dem Geheimnis des Mondes verglichen. Der Mond ist keine Lichtquelle. Der Mond ist ein Reflektor. Das heißt, nur das Licht, das er empfängt, kann er weitergeben. Aber aus sich hat er nichts zu bieten. Und genauso ist es mit den Heiligen. Die Heiligen sind heilig, weil Gott heilig ist und nicht, weil sie selber Gott sind. Das ist der gewaltige Unterschied. Und das ist also das Besondere, dass der Glaube uns die Fähigkeit gibt, wie Gott zu sein, aber nicht in der Anmaßung, die in der Ursünde dabei war, sondern in dem Beschenktsein durch die Gnade Gottes darf ich heilig sein. Deswegen sagt ja auch die Heilige Schrift, sagt Gott zu den Menschen, seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. In Klammer, aber nicht aus Anmaßung. Öffnet euch, lasst mich ein in euer Leben. Ihr werdet reich beschenkt. Tut all das falsche Gerümpel und die falschen Lichter, die ihr selber angezündet habt, die euch so wichtig schienen, beiseite. Ihr braucht nicht aus euch selbst zu leuchten. Wenn man überlegt, was die Menschen heute alles für Anstrengungen machen, um aus sich selbst zu leugnen. Dieses ganze Karrieredenken heute in der Menschheit, dieses Denken mit materiellen Gütern, bin ich etwas? Das alles hat damit zu tun, dass falsche Lichter aufgesteckt werden. Das alles muss weg. Der Mensch muss sich arm machen vor Gott. Dann wird er empfänglich für das Licht. In der Enzyklika Lumen Fidei werden als Beispiel die heidnischen Sonnenkulte erwähnt. Die Menschen damals hatten natürlich ein völlig anderes Weltbild. Für sie war damals im alttestamentlichen Zeitalter, also vor Christus, die Erde ja noch eine Scheibe. Und rings um diese Scheibe der Erde war das Meer. Und abends betrachtete man, wie die Sonne im Westen im Meer versank und erlosch. Und am nächsten Morgen, oh Wunder, kam die Sonne im Osten wieder aus dem Meer heraus und strahlte wieder in voller Helligkeit. Darüber konnten die Menschen früher staunen. Die Sonne war ja wirklich im Wasser erloschen, ausgelöscht. Und dann am anderen Morgen war sie wieder voll da. Kein Wunder, dass die Sonne als eine Gottheit betrachtet wurde. Aber auch für die Christen wurde die Sonne ein Sinnbild für den auferstandenen Christus, der aus dem Tod wieder zum Leben hervorgeht. Und deswegen haben die Christen sich orientiert, also zum Orient hingewandt, wenn sie gebetet haben. Ich habe einmal in der Biografie des heiligen Johannes Chrysostomus gelesen, da heißt es, an Johannes war nichts Okzidentales, sondern nur Orientales. An ihm war nichts Westliches, sondern nur, er war ganz orientiert zum Osten hin, zum Aufgang der Sonne. Das will heißen, er hat ganz auf Christus hin, zu Christus hingewandt gelebt. Das sollte dieses Wort sagen. Also, das wurde auch dann für die Bauwerke der Kirche zur Orientierung, dass die Kirchen alle nach Osten hin gebaut wurden und die Gebetshaltung der Menschen zur aufgehenden Sonne war. Damit wollten sie sagen, Christus ist für uns das Licht der Welt geworden. In seiner Auferstehung hat er die Finsternis und den Tod überwunden. Der Märtyrer Justin, der in der Enzyklika erwähnt wird, hat einmal gesagt, niemals konnte jemand beobachtet werden, der bereit gewesen wäre, für seinen Glauben an die Sonne zu sterben. Das ist ein wunderschönes Wort. Das heißt, die Sonne ist ja auch nur ein Geschöpf. Und für ein Geschöpf allein zu sterben, macht keinen Sinn. Der Glaube ist nichts Dinghaftes. Der Glaube ist nichts Theoretisches. Der Glaube ist nicht eine Sammlung von Formeln und von irgendwelchen dogmatischen Sätzen. Der Glaube ist etwas ganz Personhaftes. Er, der das Licht der Welt ist, ist der, der auch das Herz der Welt ist. Also etwas ganz Personhaftes. Er, der das Licht der Welt ist, ist auch die Liebe, die das ganze Weltall durchdringt und zusammenhält. Und für die Liebe, die sich mir so verschenkt, lohnt es sich zu leben und auch zu sterben. Aber nicht für die Sonne. Ich erinnere mich an einen Mann, der bei uns in Fulda im Pfarrhaus einige Jahre aus- und einging. Es war ein ehemaliger Gefangener. Der hatte nur einen einzigen Kult. Gegenstand. Das war nicht Gott. Er sagte, ich glaube nicht an Gott. Das waren seine Autos, die zum Teil nur Wracks waren, die er gesammelt hat in einer für mich unverständlichen Leidenschaft. Und dann sagte er einmal zu mir, wenn ich Gott verehren will, dann küsse ich die Karosserie meiner Autos. Das ist für mich der Kult. Überlegen Sie einmal, würden Sie für ein Auto sterben wollen? Ich glaube nicht. Viele sterben am Auto, das ist wohl wahr, oder im Auto. Aber für ein Auto, genauso wenig, wie gesagt, wird man für die Sonne sterben wollen oder für ein Ding. Die Christen haben gelernt, den Glauben als die wunderbare dialogische Begegnung zwischen Gott und den Menschen, dem Liebenden und dem, der Licht in die Finsternis ihres Lebens bringt, zu begreifen. Und da hat sich der Sinn ihres Lebens erschlossen. Deshalb ist Christus die wahre Sonne, deren Strahlen Leben schenkt, wie der heilige Clemens von Alexandrien sagt. Und durch die Sünde ist die Welt dunkel geworden. Und dann kam nach dem Sündenfall, nachdem alles eingedunkelt war und der Mensch sich selbst anstelle Gottes gesetzt hatte und damit die Lichter erloschen sind, dann kam die Wende. Und die Wende, die wird im Buch der Weisheit folgendermaßen beschrieben. Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel, vom königlichen Thron herab. Dass dieses Wort das Licht der Welt war, hat uns ja Johannes in seinem Prolog erklärt. Also mitten in der Nacht, im tiefen Schweigen, als die Nacht zur Mitte gelangt war, sprang das allmächtige Wort, Gott selber als Licht der Welt, vom himmlischen Thron auf die Erde herunter. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. So erklärt Jesus diesen Spruch aus dem Buch der Weisheit. Ich bin das Licht der Welt. Seitdem Jesus in der Welt ist, bedeutet Glauben nicht ein Tappen und Tasten im Dunkeln, sondern eine neue Weise des Sehens. Viele meinen nämlich Glauben, ich sagte schon gestern, wenn man den Glauben auf dieselbe Ebene mit dem Verstand stellen möchte, mit dem Intellekt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass Glaube eigentlich ein Tappen im Finstern ist, weil der Verstand nichts mehr hergibt. Aber in Wirklichkeit ist der Glaube auf einer höheren Ebene angesiedelt, eine neue Wahrnehmung der Wirklichkeit, die der Verstand nicht erkennen kann. Und deswegen ist Jesus für uns das Licht der Welt geworden und durch Christus ist die Aufklärung, im wahrsten Sinne Aufklärung, also es wird klar und hell und Licht in diese Welt hineingekommen. Es gibt ja viele Märchen und Mythen, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, die vom verloren gegangenen Licht sprechen und wie das Licht wiedergefunden wird und den Menschen wieder ihr Leben erhält. So haben auch die Christen schon in der Urzeit die Neugetauften genannt, die Photizomenoi, das heißt auf Deutsch die Erleuchteten oder die Angezündeten, die Angesteckten, die Kinder des Lichtes. Also wer neu getauft ist, bei dem ist ein Licht aufgegangen. Ich sagte schon, die Symbolik der Taufkerze soll das verdeutlichen. Die Erleuchteten, die Angezündeten, da kommt mir gerade ein Wort von Kardinal Meissner in den Sinn, der immer gerne zu sagen pflegt, Glaubensvermittlung geschieht nicht durch die Verkündigung und die Predigt und durch Vorträge, sondern durch Ansteckung. Ansteckung, das hat etwas mit Entzünden zu tun. Da ist ein Feuer, das brennt und das will sich ausbreiten wie ein Flächenbrand über die ganze Erde. Nur ein Brennender kann etwas zum Brennen bringen. Mit einem bloßen Buch in der Hand werde ich keinen Menschen bekehren. Und deswegen sage ich manchen, die sich über den Glauben informieren wollen, als total Unwissende, lesen Sie zunächst einmal eine Heiligenbiografie. Da finden Sie ansteckende Menschen. Besser ist es natürlich, wenn man einem solchen Menschen live begegnen kann. Dann spürt man, der hat etwas, Sie kennen das Wort, der strahlt etwas aus. Also wiederum die Symbolik des Lichtes, die da angewandt wird in unserem Sprachgebrauch, da merkt man, das Licht ist etwas anderes als das Kosmische. Es ist mehr, es erhält wirklich unser Dasein. Und ich erinnere mich, ich war einmal auf einer Pilgerfahrt unterwegs mit einer kleinen Gruppe von Jugendlichen. Da kamen wir nach Basel und hatten Quartier bei einer blinden Frau. Und diese blinde Frau hat am nächsten Morgen mit uns die Eucharistie zusammen gefeiert. Und während des Fürbittsgebets sprach sie etwa Folgendes: Lieber Gott, ich danke dir für meine Blindheit, denn dadurch hast du mir die Fähigkeit gegeben, zu sehen, was ich sonst nie gesehen hätte. Wunderbar. Die Blindheit des Körpers ist nicht das Problem, sondern die Blindheit des Herzens ist das Problem der Menschheit. Gott wird ja genannt schon im Alten Testament, der, der sich hüllt in das Licht wie in ein Gewand. So heißt es im Psalm 104. Und von seinem Antlitz strahlt das Licht aus, das der Mensch nicht ertragen kann, und geht von Gott über auf den Menschen. Ich erinnere mich, in einem Buch von Spurgeon, das war ein berühmter anglikanischer Prediger in England im 19. Jahrhundert, ein Massenprediger, der die Zehntausende von Menschen damals in einer Zeit, als es noch keine Lautsprecher gab, versammeln konnte und mit seiner gewaltigen Stimme das Wort verkündete. Dieser Spurgeon hat einmal gesagt, jeder Prediger dürfte erst auf die Kanzel steigen, wenn er vom Berg der Gottesbegegnung heruntergestiegen ist. Das heißt, er muss erst selber ein Entzündeter sein, der sich von Gott hat entzünden lassen in seinem Gebetsleben, um dann zu den Menschen zu gehen. Das gibt uns auch eine Deutung über das Leben Jesu und die Vollmacht seiner Worte, die nicht einfach nur da war, weil er ein Gescheiter war und weil er ein kluger Mensch war, sondern weil er sich immer wieder hat entzünden lassen in seinen nächtlichen Gebeten, die er an den Vater richtete. Da lesen wir zum Beispiel im Buch Exodus im Kapitel 34, als Mose vom Sinai herunterstieg, hatte er die beiden Tafeln der Bundesurkunde in der Hand. Während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes Licht ausstrahlte, weil er mit dem Herrn geredet hatte. Als Aaron und alle Israeliten Mose sahen, strahlte die Haut seines Gesichtes Licht aus, und sie fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Als Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er über sein Gesicht einen Schleier. Wenn Mose zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, nahm er den Schleier ab, bis er wieder herauskam. Wenn er herauskam, trug er den Israeliten alles vor, was ihm aufgetragen worden war. Wenn die Israeliten das Gesicht des Mose sahen und merkten, dass die Haut seines Gesichtes Licht ausstrahlte, legte er den Schleier über sein Gesicht, bis er wieder hineinging, um mit dem Herrn zu reden. Das können wir uns gar nicht recht vorstellen, was das ist, dass es sogar so aus dem Menschen widerstrahlen kann, dass es dem Menschen noch zu grell, zu hell ist. Es wird berichtet aus dem Leben des heiligen Franz von Assisi, und das sind keine frommen Märchen, dass, wenn er betete, manchmal die ganze Umgebung von Porciuncula, also von Maria degli Angeli, wo Franziskus sein, wenn man so sagen will, Hauptquartier hatte, dass die ganze Gegend von einem hellen Licht erleuchtet war, sodass eines Tages sogar die Feuerwehr ausgerückt ist, weil sie meinte, da unten brennt es. Und es war nur Franziskus, der mit Gott im Gespräch war, im Gebet. Dasselbe habe ich vom heiligen Seraphim von Sarov gelesen, dem berühmten russischen Einsiedlermönch im 19. Jahrhundert, dass, wenn er in seiner Zelle im Wald betete, dass der ganze Wald erhellt war von einem hellen Licht. Also so hat Mose das Licht ausgestrahlt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so mancher Prediger sein Manuskript mal beiseite täte und nur mal ein bisschen von dem Licht ausstrahlen würde, das er empfängt in seinem Gebet, würde er mehr bewirken, als wenn er eine gescheite Predigt hält. Der große Irrtum, so sagt die Enzyklika Lumen Fidei, besteht heute darin, im Glauben einen billigen Ersatz für das Wissen zu sehen und das Wissen zum Licht zu erklären, wie ich eben sagte. Und dann wird Friedrich Nietzsche zitiert, der in einem Brief an seine Schwester geschrieben hat: Hier scheiden sich die Wege der Menschheit. Willst du Seelenruhe und Glück erstreben, dann glaube. Willst du aber ein Jünger der Wahrheit sein, so forsche. Denken Sie wieder an Uta Ranke Heinemann mit dem Zitat: Ich bete nicht, ich denke. Im Grunde hat Nietzsche gar nicht Unrecht. Hier scheiden sich die Geister. Aber in einem anderen Sinne. Du findest tatsächlich Seelenruhe und Glück, wenn du glaubst. Aber die Wahrheit ist dasselbe wie das Licht des Glaubens. Und hier hat Nietzsche den großen Fehler gemacht, beides voneinander zu trennen. Das Licht des Glaubens hat eine besondere Eigenart, so schreibt der Papst in seiner Enzyklika, nämlich es erleuchtet den ganzen Menschen. Das ganze Sein des Menschen ist illuminiert, das Wohin und das Woher, das Leben und der Tod, das Leid und die Freude, die Sehnsucht und das Glück, alles wird erleuchtet, alles wird dem Menschen offenbar. Und wir haben es ja in diesen wunderbaren prophetischen Ankündigungen der Geburt Christi gehört: Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht, über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Und deswegen hat der heilige Paulus angemahnt, wir sollten aufstehen vom Schlaf, also aus der Sphäre der Finsternis, und sollen anziehen die Waffenrüstung des Lichtes. Damit will er sagen, wer sich dem Licht zuwendet, hat es mit den Mächten der Finsternis zu tun und wird sich rüsten müssen gegen diese Mächte, die immer noch die Finsternis behaupten wollen, gegen diese Mächte sich stark zu machen. Dieses Licht kann, so schreibt der Papst in seiner Enzyklika, eben nicht vom Menschen ausgehen, sondern hat seine Quelle in Gott selber. Niemand kann, so kann man das deuten, sich selber den Sinn des Lebens geben, sondern dieser Sinn ist uns vorgegeben und geschenkt. Und deswegen kann man sagen, es ist immer so, derjenige, der von der Liebe Gottes getroffen ist und selbst zu einem Liebenden wird, der wird zu einem Sehenden, denn die Liebe macht sehend. Deshalb hat Jesus auch seinen Jüngern einmal einen kurzen Einblick in diese Wirklichkeit gegeben, die er dem Blinden bei der Heilung, wie Markus es berichtet, geschenkt hat, auf dem Berg Tabor. Da haben sie auf einmal durch die Menschlichkeit Christi diesen Glanz der Gottheit aufstrahlen sehen, das Hindurchblicken, das Transparentwerden vor ihren Augen, dieses Einblick bekommen, diese neue Form des Sehens, ist vorgesehen für den, der ein Jünger Christi ist, der glaubt und der wirklich sein Menschsein ganz edel als Abbild Gottes leben möchte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.